Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
An den Lauben gibt es auch die wunderbaren offenen Märkte, die schon Goethe auf seiner italienischen Reise oder Heine so richtig prächtig beschrieben haben. Und spätestens jetzt versteht man die italienische Lebensart, möchte einkaufen und am liebsten selbst kochen, anstatt sich ein Restaurant zu suchen. So wie meine Begleiterin das auch machen wird nach der kleinen Führung.
Wenn ich durch Bozen gehe, ja, wenn ich beim Einkaufen, bevor ich nach Hause gehe, denke ich, was koche ich mir heute? Gut, ich koche ja gern leidenschaftlich. Dann mache ich diese Runde oder mache die andere Runde, verstehst du, mit dem Rad und kaufe ein, was ich brauche und dann wird gekocht. Ja, aber man findet alles auf dem Weg nach Hause, ne? Das ist schön. Und ich sage, diesen Luxus haben sie in wenigen Städten, ne? Weil sonst hast du Bürohäuser und eine Boutique nach der anderen, wie es dort ist, ne? Aber so gute Land zu kaufen. Und hier findet man wirklich nette Geschäfte noch, zeigen dann auch den Salbstock, da ist es wirklich wert, dass man ihn sieht. Das waren ja früher, war alles voll Obststände und das ist so schade, haben müssen zumachen, ne? Die Leute gehen lieber ins Despar zum Einkaufen, was absurd ist. Hier haben sie wirklich das frische, wunderschöne Obst. Schauen Sie, wenn Sie 10 kaufen, weil es günstiger ist, dann werfen sie 3 weg, verstehen Sie, und 2 noch dazu, weil sie faul sind. Hm? Und wenn Sie hierher kommen, also ich sage Ihnen, zu 90% haben Sie wirklich frische, schöne Ware. Und überhaupt, wenn Sie jemanden kennen, dann wissen Sie genau, dann tun Sie ihn auch nicht betackeln. Genau.
Ja, eigentlich hätte ich jetzt an jedem Stand stehen bleiben und ihn erzählerisch den Mund wässrig machen können, aber stellvertretend soll das jetzt die nette Martha Lobis tun von der Erschbaumer Hofkäserei, die geradezu vor Stolz platzte, ihre mindestens 1 Million Käse zu erklären.
Das ist alles so lecker. Und was ist das denn alles?
Das ist der Nusserkäse, das ist ein Doppelrahmkäse, in Cognac getaucht und in die Nussblätter gereift.
Aha, und was machen die Nussblätter daran?
Die Nussblätter geben ein richtiges Aroma dem Käse. Der ist auch anders wie der. Den heißt man Holzhacker, der ist auch Doppelrahm. Ist außen herum Paprika und die Fichtelnadeln drauf. Und der heißt Holzhacker.
Aber die Fichten, alles nur Dekoration?
Oder? Ja, nur als Dekoration. Und das ist der Aschenputtel. Der wird, wenn er so 14 Tage alt ist, in Asche gereift, in Holzasche, mit Wacholderbeere gemischt. Und muss dann noch weiter reifen, 2-3 Wochen. Das ist der Jubiläumskäse. Den haben wir zu unserem 10-Jährigen gemacht. Jetzt sind es inzwischen schon 16 Jahre.
Das ist aber auch, der ist nicht 6 Jahre alt, oder?
Nein. Der schaut auch nicht so alt aus. Das ist auch ein Doppelrahmkäse. Doppelrahm heißt zur Vollmilch noch Rahm dazu. Das ist 55% Fett. Mit Ringelblumen, Blüten und Fenchel. Und mit einem handgemachten Tonteller.
Und alles nur von glücklichen Kühen oben aus den Bergen?
Ja. Vom Ritten kommen wir.
Da ist er ja schon wieder, der geheimnisvolle Hausberg Ritten. Versprochen, im Verlauf der Sendung fahren wir hoch. Aber nach so viel Käse muss man etwas tun, das unverzichtbar ist bei italienischer Lebensart.
Ist das so, dass man hier gerne mal ab und zu einen kleinen zwitscherten Wein?
Ja, in Bozen schon. Na, ich schaff's nicht, aber es ist usually, macht man das schon, also es ist Usus bei uns, dass man auf ein Glas Weißen geht, auf ein Glas Prosecco, oder eben der Veneziano, der berühmte mit dem Aperol. Das ist hier in Bozen natürlich gang und gäbe, dass man sich trifft und mal schnell was trinkt oder auch nur Saft, um Gottes Willen, oder so ein frisch gepresster, oder nicht immer nur Alkohol, aber wissen Sie, im Sommer muss man schon aufpassen, gell? Weil durch die Hitze und aber so, wie gesagt, wenn man zum Aperitif nach 6 geht, man gern zum Aperitif und dann sitzt man dort und isst die Häppchen und genießt es und trinkt seinen, sehen Sie, das steht da schon, schauen Sie. Das ist der famose Spritz, sagt man dazu.
Prosecco Aperol auf Eis, was ist das?
Ja, das ist mit Weißwein. Na, Weißwein oder auch mit Prosecco, wie man es gerne hat. Und Zitrone und Eis, viel Eis, und dann wässert das ein bisschen, dann ist es nicht so stark. Und Aperol. Und Das ist schon gut, würde ich sagen.
Kleiner Tipp, suchen Sie im Altstadtgewirr die Dr. Streitergasse. Ist nicht schwer zu finden, werden Sie auf jeden Fall durchkommen. Dort befinden sich Kobos Fischbänke. Früher wurden da wirklich die Fische ausgelegt. Heute sitzt man an den geschrubbten Marmortafeln und es ist einer der schönsten und originellsten Orte, um sich eine kleine Pause zu gönnen. Vor allem wegen des Gesamtkünstlers Rino Zullo, der hier mit Bruschette und Antipasti verwöhnt.
Aber du bist doch eigentlich Regisseur, du bist Lebenskünstler und jetzt bist du Barkeeper.
Ja. Ich habe gemacht viele in meinem Leben und jetzt ich mache diese, weil mein Leben ist immer mit einer Kreativität in die Kopf.
Ja? Und ist Kobo ein Spitzname?
Ist ein Nickname. Ja, mein richtiger Name ist Rino Zullo.
Und warum Kobo?
Boah, die Destino, Destiny. How do you say Destiny? Come dice Destino in tedesco?
Schicksal.
Ecco, wie sie alte gesagt.
Schicksal.
Wie Voltaire, wie Stendhal, wie Cartesio, no? Drei Namen a caso. Drei Namen.
Und es gibt dann noch einen Ort, wo man einkehren sollte. Er ist in der Goethestraße, völlig unscheinbar von außen, eine kleine Gaststube unter den Lauben, aber für die Bozener eine Institution, der Rote Adler. Aber wenn Sie nach diesem Eingangsschild suchen, dann laufen Sie sich ein Wolf, ohne ihn zu finden. Der Tarnname ist nämlich Wirtshaus Vögele. Wenn Sie hungrig Schlag 12 dort aufschlagen sollten, keine Chance, wie uns Willi Alva verrät.
Also wir haben den Mittagsstammtisch, der Tag von 12 Uhr bis 1. Das sind nur Herren, die ehrwürdigen Bozner Obrigkeiten und Anführungszeichen und solche, die sich dazu zählen. Und der Tag jeden Tag von 12 Uhr bis 1, der darf nicht gegessen werden. Und es wird dann politisiert, ein bisschen wirtschaftlich vorgedenkt und so in etwa.
Und heute immer noch?
Ja, das ist, außer Samstag ist er jeden Tag da. Und er freut sich natürlich, es hat in den letzten Jahren wieder sehr viele Junge gegeben, die aufgenommen worden sind und hat wieder neues Leben, neuen Schwung gekriegt.
Ist es nicht despektierlich, einen Adler Vögle zu nennen?
Wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, der Rote Adler, ein bisschen Geschichte unter dem Faschismus, man sieht, er hat auch darunter gelitten, da war es eben so, dass der Rote Adler, der Tiroler Adler, irgendwo nicht mehr der Italianità beim Wort mal entsprochen hat. Und da hat es einen ganzen pfiffigen Schurst gegeben da drüben in der Erbsengasse, hat gesagt, wenn es Roter Adler nicht mehr sein darf, dann sehen wir uns heute Abend um 8 Uhr beim Vögele. Und das war der Inkognito-Name und du durftest natürlich laut auf der Straße sagen, heute Abend um 8 Uhr beim Vögele. Nicht? Und darum ist eben für das kleine, zierliche Vögele-Stube hat das irgendwo was passend und hat man das weiter forciert, sagen wir so.
Ja, dann noch einen Ort wird man als Reisender sicher ansteuern, selbst wenn er nicht zu den wahren 8 Bozener Seligkeiten gehören sollte. Das Archäologische Museum mit einem ganz besonderen, einzigartigen Bewohner, den uns Sabine Piazza jetzt näher bringen möchte.
Sie sind ja jeden Tag hier, wo der Ötzi ist. Was für ein Gefühl ist es eigentlich, wenn Sie so durch dieses Fenster gucken und da liegt der Ötzi vor Ihnen? Hat man da irgendwie eine Beklemmung, wenn man ihn da so liegen sieht?
Ehrlich gesagt, vermeide ich es, ihn anzusehen. Ich habe ihn erst so 3-4 Mal angesehen, direkt. Und sonst schaue ich nicht hinein. Weil für mich ist es schon eine besondere Emotion, ihn anzusehen. Weil ich mir vorstelle, er hat vor 5000 Jahren gelebt und so. Und ich sehe ihn nicht so sehr an, weil ich auch denke, wenn man jetzt täglich einen Blick auf ihn werfen würde, irgendwann würde das abflachen und es würde nichts mehr bewirken. Also vermeide ich es, ihn anzusehen. Ich weiß, wie er aussieht, ich kenne die Bilder und alles, aber ich schaue ihn nicht mehr an. Ich schaue ihn nicht an.
Ist das deshalb so spannend, ist das deshalb so interessant, weil auf einmal eine Zeit uns greifbar macht?
Ja, sicher. Also ich denke schon, dass der Ötzi, er ist interessant, weil es keinen Fund wie wie ihn gibt. Also er ist einzigartig und er vermittelt uns schon einen besseren Einblick in die Lebensweise. Vielleicht ist nicht die Mumie an sich so interessant, aber gerade die ganzen Beifunde, die Kleidungsstücke, eben auch die Untersuchungen, die man durchgeführt hat, dass man sehen kann, was er gegessen hat, dass die Lungen schwarz sind, Lebensgewohnheiten. Also man kann schon einen besseren Einblick bekommen in Lebensweise damals, vor 5000 Jahren. Und das ist erstaunlich. Und überhaupt ist es erstaunlich, dass man vielleicht diese Zeit etwas mehr schätzt, weil man heutzutage denkt, dass wir so fortgeschritten sind, wir wissenschaftlich total fortgeschritten sind. Und wenn man aber den Ötzi sieht und sieht, dass hinter jedem Material ein genauer Zweck bestand, also sie wussten genau, welches Holz für welchen Gegenstand das Beste war, dann muss man zugeben, dass sie durchaus Wissenschaftler waren, schon damals.
Es wird ja sehr konkret, was er gemacht hat, wie er gewandert ist. Man denkt sich, wie ist er jetzt wirklich ums Leben gekommen? Was ist da passiert? Ist ja wie ein kleiner Krimi quasi.
Ja, es ist sehr erstaunlich. Also man hat diese wissenschaftlichen Belege, man kennt die genaue Todesursache. Was es spannend macht, ist, dass jeder Besucher, jeder Mensch selber versucht, zum Detektiven zu werden. Überhaupt bei den Kindern ist es so, dass diese Kinder eben spontan herausrufen und sie sind dann überzeugt davon, dass der Ötzi vielleicht ein Bösewicht war oder dass er verfolgt wurde. Und das ist dann das Spannende. Und vielleicht wird jeder Besucher selber auch ein bisschen zum Kind, weil er sich auch unbewusst seine Theorie irgendwie zusammensetzt im Kopf.
Man hört ja, früher waren es richtig Menschenschlangen, die sich daran vorbeidrängten. Jetzt ist es erstaunlich schön leer. Ist das erste Interesse abgeflacht oder was glauben Sie, was die Ursache ist?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ältere Kolleginnen eben von diesen Schlangen erzählen, die früher einmal da waren. Also die Menschen von heute sind es ja immer gewohnt, eine neue Nachricht zu bekommen. Am Anfang ist das Interesse riesig, solange die Medien fast täglich darüber berichten. Und es scheint fast, man muss den Ötzi sehen, weil sonst ist man kein Mensch mehr. Und dann mit der Zeit gewöhnt man sich dran, es kommen andere, tauchen andere Nachrichten auf. Vielleicht, wenn man einmal in Bozen vorbeikommt, dann fällt es einem ein, hier einen Besuch beim Ötzi zu machen, aber sonst gezielt hierher zu fahren, nur um den Ötzi zu sehen, ist eher selten.